Deutschlandfunk Nova. Update.
Sebastian Sonntag hier. Tag. Menschen aus der Community der Sinti und Roma erleben nach wie vor Diskriminierung in unserer Gesellschaft und teilweise auch Gewalt. Das zeigt ein neuer Bericht und der kommt auf 621 solcher Fälle. Was hinter solchen Zahlen steckt für Betroffene, das weiß Angelina Kapler. Sie ist Sintitzer und kann nachempfinden, was diese 621 Menschen erlebt haben.
Es tut mir einfach leid, dass so viele andere, die zur Community gehören, auch solche Erfahrungen und teilweise noch viel schlimmere Erfahrungen machen mussten. Aber ich bin sehr froh, dass das Ganze jetzt dokumentiert wird.
Mit ihr spreche ich über ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen und darüber, was man aus diesem Bericht lernen sollte. Außerdem geht es um Corona. Ja, lange nicht mehr so richtig drüber gesprochen. Aber die Corona-Zahlen steigen langsam und deswegen betont Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch nochmal:
Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit.
Wie der auf den Herbst und Winter schaut und wer sich mit den neuen Corona-Impfstoffen impfen lassen sollte, die es seit heute gibt, darum geht es auch in dieser Folge. Und wir sprechen über die Vier-Tage-Woche. Wie gut die funktioniert, dazu startet in Deutschland ein Pilotprojekt, geht in dem Fall um weniger Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung. Damit das funktionieren kann, müssen aber zum Beispiel Zeitfresser während der Arbeitszeit identifiziert werden, erklärt Yvonne Lott vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Also wo habe ich in Arbeitsabläufen Zeitfresser, Meetings, die vielleicht kürzer sein können? Oder wo kann ich Arbeitsabläufe auch digitalisieren durch den Einsatz von Algorithmen, um da dann letztlich auch Arbeitsprozesse zu verschlanken und dann eben auch mehr zeitliche Ressourcen dann zu gewinnen?
Das könnte also ein Schritt in Richtung Vier-Tage-Woche sein, was die bringen könnte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, genauso wie für Arbeitgebende. Darum geht es heute auch. Das und mehr im Update heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
621 Fälle von Diskriminierung, Anfeindungen und auch von Gewalt hat es gegen Menschen aus der Community der Sinti und Roma im letzten Jahr gegeben. Das hat die neue Melde- und Informationsstelle Antiziganismus erfasst und auch ein Fall von extremer Gewalt ist dabei gewesen, bei dem aus dem Auto heraus mit einer Druckluftwaffe auf eine Menschengruppe geschossen worden ist. Mehrere wurden dabei verletzt. Über diese neue Statistik habe ich gesprochen mit Angelina Kapler. Sie ist Sintitzer, hat den Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland mitgegründet und so ganz nebenbei ist sie gerade noch ziemlich eingebunden in ihrem Job als Winzerin. Wir haben hier in Deutschlandfunk Nova schon mal mit ihr gesprochen über ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung und darauf habe ich sie dann als erstes angesprochen.
Ja, genau. Also das hat eigentlich schon in der Grundschule angefangen. Meine Mutter gehört zu den Sinti, also sie ist eine Sintitzer, eine Deutsche. Mhm. Und von klein auf hat meine Mutter mir eigentlich immer gesagt, dass ich über meine Herkunft am besten nicht sprechen soll, dass nur Menschen erzählen soll, denen ich wirklich vertraue. So haben wir das auch gehandhabt. Aber wie das dann manchmal im Dorf so passiert, kam es dann doch raus. Und ab dem Moment an, ja, war ich eigentlich in der Schule immer so ein bisschen der Außenseiter, auch das Mobbing-Opfer. Mhm. Es wurde immer Witze aufgrund meiner Herkunft gemacht und ja, das hat mich eigentlich fast die gesamte Schulzeit begleitet und auch sehr geprägt.
Mhm. Ja, das mit dem geprägt, da wollte ich auch nochmal fragen, inwiefern das heute noch eine Rolle spielt oder wie lange du oder dich das auch begleitet hat, weil das sind ja gerade so in so jugendlichen Jahren krasse Erfahrungen, ne?
Ja, also gerade als Kind war das sehr schwer für mich, weil ich nicht so ganz verstanden habe, warum die Menschen mich so behandeln. Ich hatte dann immer den Eindruck, nicht dazu zu gehören, dass man mich nicht mag. Und das hat natürlich ganz stark an meinem Selbstwertgefühl genagt. Und so hatte ich als Kind und auch als Jugendliche immer sehr große Probleme auch mit meinem Selbstbewusstsein. Mhm. Ich war immer sehr unsicher und ängstlich. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich das so weit verarbeitet habe, dass ich das, sag ich mal, drüber hinwegsehen kann. Aber es gibt natürlich immer mal Situationen im Leben, da kommt das wieder so hoch. Und ja, das bleibt irgendwie trotzdem Teil von einem selbst, ja. Mhm.
Mittlerweile hast du Ernährungswissenschaften studiert, bist heute Winzerin, warst 2019, 2020 deutsche Weinkönigin als erste, genau. Sintitzer. Hast du das Amt da auch ein Stück weit genutzt, also auch um Erfahrungen deiner Community zu transportieren, um darauf aufmerksam zu machen?
Ja, absolut. Also das war wirklich ein Türöffner für mich. Ich habe sehr lange auch überlegt gehabt, ob ich damit an die Öffentlichkeit gehe, weil ich natürlich auch Sorge hatte, wie reagieren die Menschen. Und ich hatte mich dann damals auch mit meiner Familie abgesprochen. Die waren auch sehr unsicher. Aber ich dachte, wann habe ich nochmal den Moment, dass so viele Menschen mir auch zuhören? Und deswegen habe ich dann allen Mut, sage ich mal, zusammengefasst und ja, habe mit Presse, mit dem Fernsehen, mit dem Radio, also mit allen möglichen Menschen über meine Herkunft gesprochen und über die, ja, sag ich mal, ja, den Rassismus und die Diskriminierung, die heute einfach immer noch herrscht. Und das war für mich ein toller Moment, weil ich viel positives Feedback bekommen habe. Also die Leute waren sehr interessiert. Und das hat mich natürlich gefreut, dass da einfach ein Interesse auch an dem Thema bestand.
Jetzt gibt es eben diesen ersten Jahresbericht, ne, die 621 Vorfälle in der Statistik. Wenn du das hörst, wie geht's dir dann damit?
Ja, es ist natürlich, es tut mir einfach leid, dass so viele andere, die zur Community gehören, auch solche Erfahrungen und teilweise noch viel schlimmere Erfahrungen machen mussten, dass viele wirklich den Job dann nicht bekommen oder nicht die Wohnung oder ja, also das sind ja ganz viele Dinge, die alltägliche Dinge, die da passieren. Aber ich bin sehr froh, dass das Ganze jetzt dokumentiert wird und ja, hoffe einfach, dass dadurch die Reichweite sich erhöht und Menschen darauf aufmerksam werden.
Das ist ja so der erste Schritt, Dokumentation, auch das, was wir hier vielleicht machen, also drüber sprechen, über das, was dann noch passiert. Was folgt daraus für dich noch? Also was müsste sich noch tun, gesellschaftlich, politisch?
Also ich würde mir natürlich noch mehr Unterstützung von politischer Seite wünschen. Ich war damals, als ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hatte, sehr, sehr erschrocken darüber, dass der Völkermord an den Sinti und Roma erst Anfang der 80er Jahre von deutscher Seite anerkannt wurde. Das heißt, es gab ganz spät überhaupt erst Entschädigungen. Da waren viele schon verstorben und ich sehe da einfach ja viel, ja, was wieder gut zu machen ist und erhoffe mir einfach, dass auch von der Gesellschaft ein Bewusstsein sich dafür entwickelt, ja, dass Sinti und Roma einfach immer noch sehr ungerecht behandelt werden und hoffe mir, dass vielleicht auch auf Seiten der Bildung Aufklärung betrieben wird, über Sinti und Roma vielleicht auch in der Schule gesprochen wird, um zu sehen, diese ganzen Klischees und Vorurteile, die da immer noch seit ja so langer Zeit in den Köpfen herrschen, dass die einfach nicht wahr sind und ja, dass man genauer hinhören muss.
Spielen Diskriminierungserfahrungen in deinem Leben heute noch eine Rolle?
Absolut. Also ich merke immer, gerade wenn ich auf Social Media unterwegs bin und da bin ich auch sehr aktiv und versuche eben aufzuklären, da lese ich immer ganz furchtbare Kommentare, teilweise auch sehr rassistische Kommentare und das bewegt mich natürlich sehr und erschreckt mich immer wieder, dass Menschen wirklich solche Dinge ja dann auch öffentlich schreiben und sehe aber auch, wie viele Menschen daran interessiert sind. Also man darf natürlich die negativen Kommentare dann auch nicht überbewerten. Das spiegelt ja nie so die Allgemeinheit, aber ja, es gibt auf jeden Fall immer noch viel, was man aufholen muss.
Vielen Dank, Angelina Kappler. Sie ist Sintizza, hat den Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland mitbegründet. Und mit ihr habe ich über den ersten Jahresbericht der neuen Melde- und Informationsstelle Antiziganismus gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das weckt Erinnerungen und auch nicht nur gute. Nachdem wir jetzt monatelang nicht mehr drüber nachgedacht haben, ist Corona zurück, zumindest erstmal als Thema. Wobei die Fallzahlen, die gehen auch allmählich wieder hoch und Herbst und Winter stehen ja gerade erst vor der Türe und da kann man sich schon mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich so mit dem Thema Impfung? Brauche ich da eine? Nicht zuletzt, weil es ja seit heute die neuen angepassten Impfvarianten gibt. Sprechen wir drüber mit Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Kerstin, wer sollte sich jetzt impfen lassen und womit?
Ja, du brauchst wahrscheinlich keine neue Auffrischungsimpfung, sofern du nicht wegen einer Grunderkrankung zur Risikogruppe gehörst. Also sowas wäre zum Beispiel eine chronische Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-, Leber- oder Nierenerkrankung, Diabetes oder auch eine Autoimmunkrankheit. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, die hat heute im Prinzip nochmal wiederholt, was schon vorher galt, dass sich Menschen impfen lassen sollten, jetzt nochmal mit einem Booster, die über 60 sind, zur Risikogruppe gehören oder engen Kontakt mit Menschen haben, die zu einer Risikogruppe gehören, also Angehörige oder Beschäftigte des Gesundheitswesens und von Pflegeheimen.
Also im Prinzip hat sich in der Empfehlung jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Ne? Was ist denn, wenn es jetzt schon wirklich lange her ist, dass ich das letzte Mal geimpft worden bin oder naja, eben Corona hatte?
Also wenn du komplett geimpft bist, also zweimal und dann entweder einen Booster bekommen hast oder eine Infektion durchgemacht hast, dann hast du eine Basisimmunität, sagt die STIKO. Und das heißt, alles gut, musst du nichts machen. Und das gilt übrigens auch für Schwangere. Es wäre auch eher so ein bisschen ungünstig, wenn jetzt plötzlich alle wieder einen Booster haben wollten. Denn so wahnsinnig viel von den neuen Impfstoffen sind gar nicht bestellt. Also 14 Millionen Dosen von BioNTech. Und zusätzlich noch einige von Moderna und Novavax, alle angepasst an die aktuelle Virusvariante. Da sind wir jetzt bei XBB.1.5.
Schön. Das heißt aber unterm Strich, für jüngere Menschen ist im Prinzip jetzt erstmal alles entspannt.
Soweit ja. Also Fachleute meinen, dass es auch diesen Winter nicht mehr so krass werden wird und dass wir auch keine Kontaktbeschränkungen oder ähnliche Maßnahmen mehr erleben werden. Aber wir alle sollten weiterhin Rücksicht nehmen. Das sagt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Wir haben mittlerweile so viel gelernt, dass wir diese freiwilligen Schutzmaßnahmen ergreifen können und ich glaube auch ergreifen werden.
Ja, damit meint er Maske tragen, Selbsttests machen und freiwillig ein paar Tage zu Hause bleiben, wenn wir merken, dass wir krank sind. Lauterbach hat sich übrigens heute nochmal mit dem neuen Impfstoff boostern lassen, aber er ist auch 60 Jahre alt.
Also gehört er dazu. Im Moment wird ja im Vergleich zu früher eher wenig getestet, bis gar nicht, könnte man sagen. Inwiefern kann man denn jetzt überhaupt gerade noch irgendwie was über die Corona-Zahlen sagen? Also wo bekommt man die her? Wie aussagekräftig ist es noch?
Also die Dunkelziffer könnte schon relativ hoch sein, aber von den Leuten, die sich wegen Corona behandeln lassen, hat man schon eine genauere Vorstellung. Das sagt Lars Schade, der aktuell das Robert-Koch-Institut leitet.
Wir wissen, wie viele Patienten mit Atemwegsinfektionen zum Arzt gehen und wie viele davon eine Covid-Infektion haben. Das sind ungefähr 17% zurzeit. Wir wissen, wie viele mit einer schweren Atemwegsinfektion ins Krankenhaus aufgenommen werden. Und wie viele davon eine Covid-Infektion haben, das sind 9% zurzeit, sodass wir ein sehr genaues Bild haben und die Inzidenz braucht man dazu nicht.
Ja, Inzidenz beziehungsweise 7-Tage-Inzidenz, ihr erinnert euch vielleicht, das war die Zahl, wie viele Leute sich in den letzten 7 Tagen pro 100.000 EinwohnerInnen neu mit Corona angesteckt haben. Und die sagt laut Schade halt nicht so viel aus, wenn die Verläufe mild sind. Aber davon kann man halt auch nicht bei allen ausgehen, wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach nochmal betont hat.
Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren kann die Krankheit so verlaufen, dass auch schwerere Verläufe möglich sind. Und es können auch weiterhin bleibende Schäden entstehen, zum Beispiel Long-Covid.
Ja, und deswegen sollten, wie gesagt, alle Rücksicht nehmen. Und am Ende lässt sich das auch wieder schwer vorhersagen, wie der Winter 2023-2024 coronamäßig so wird.
Und zumindest das mit dem Rücksichtsnehmen, das sollten wir eigentlich aus der Pandemie jetzt auch alle drauf haben. Seit heute sind in Deutschland neue Impfstoffe gegen Corona auf dem Markt, die an die aktuellen Varianten angepasst sind. Warum sich trotzdem nicht alle damit impfen lassen müssen, hat Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ihr seid nicht allein, das ist ein europäisches Problem, das geht uns alle an. Das war die Hauptbotschaft von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together.
Das hat sie gestern auf der italienischen Insel Lampedusa gesagt, wo gerade jeden Tag mehrere hundert Menschen übers Mittelmeer in klapprigen Booten ankommen. Und mitgebracht nach Lampedusa hat Ursula von der Leyen einen 10-Punkte-Plan. Da spricht sie von schnellen Hilfen aus Brüssel, einem verstärkten Kampf gegen Schlepper und ein schnelles Migrationsabkommen mit Tunesien. Was bringen diese 10 Punkte wirklich? Was ist eigentlich mit dem EU-Asylkompromiss? Wer hat welche Ideen in Sachen EU-Flüchtlingspolitik und wer will sie am Ende auch umsetzen? Klären wir jetzt mit Klaus Remme, unserem Korrespondenten in Brüssel. Klaus, 10 Punkte von Ursula von der Leyen. Was kann dieser Plan?
Sebastian, ich glaube, der 10-Punkte-Plan suggeriert schon allein vom Namen her, dass sich dahinter Substanz verbirgt, die neu ist, von der wir noch nicht gehört haben, mit der man jetzt in diesem entscheidenden Problem eine Weichenstellung vornehmen will. So ist das nicht. Ich würde lieber von Sofortmaßnahmen sprechen, die unter dem Eindruck der Bilder, die wir alle vielleicht aus der vergangenen Woche gesehen haben, diese Überforderung der Menschen auf der winzigen Insel Lampedusa, die mit mehreren tausend Flüchtlingen zurechtkommen mussten in Unterkünften, die für einige hundert vorgesehen waren. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass einzelne Punkte Und du hast ein bisschen etwas genannt, also das Versprechen, das Mittelmeer stärker zu überwachen oder die tunesische Küstenwache besser zu trainieren, das härtere Vorgehen gegen die Schlepper, das Migrationsabkommen mit Tunesien schneller auf die Beine zu stellen, dass uns das alles sehr bekannt vorkommt. Und insofern würde ich dementsprechend das, was von der Leyen gestern auf Lampedusa verkündet hat, einordnen.
Dementsprechend gibt es auch Kritik am Plan, weil es eben jetzt nichts Neues, keine neuen Ideen sind. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, wo da die größten Kritikpunkte sind und von wem sie kommen.
Ja, ich will zwei prominente Namen nennen. Der eine ist Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, der heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten, denen das Problem ja nicht nur auf Lampedusa, nicht nur in Italien, sondern europaweit unter den Nägeln brennt, dass wir denen nicht mehr versprechen, als wir liefern können. Und er macht es an einem Beispiel klar, wo in der Diskussion steht, die Marine einzusetzen, um die Zahlen der Bootsflüchtlinge herunterzubekommen. Asselborn sagt, das ist illegal, das ist rechtswidrig. Auf hoher See können Boote nicht gestoppt und zurückgeschickt werden. Über das Wasser lässt sich Europa nicht abdichten, so die Kritik von Jean Asselborn. Der andere, ein Wissenschaftler, Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative, dem einen oder anderen bekannt vom Türkei-Deal, den er vorgedacht hat. Er hat sich diesen 10-Punkte-Plan angeguckt und heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk eine wirklich vernichtende Bilanz gezogen.
Dieser 10-Punkte-Plan ist ein Aufwärmen von alten Ideen ohne jeden Fokus und ohne jede Idee, wie irgendetwas davon, das dazu führen könnte, dass weniger Menschen kommen, irregulär weniger Menschen sterben, dass wir Abkommen haben, die im Gegensatz zum Tunesien-Abkommen, das sie vor wenigen Wochen auch geschlossen hat, Frau von der Leyen, funktionieren und nicht den gegenteiligen Effekt haben. Nichts davon wird hier adressiert, nichts wird gelöst und das ist ja ernüchternd.
Sebastian, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Ja, jetzt gibt's ja eigentlich einen Kompromiss in Sachen Asyl, ne? Den hat die EU im Juni geschlossen. Inwiefern spielt das denn gerade überhaupt noch eine Rolle? Wie aktuell ist das alles noch?
Das ist noch aktuell, aber ich merke auch an der Diskussion, wie sie über den Tag läuft, dass man zwei Dinge auseinanderhalten muss. Es geht um zwei Vereinbarungen, die hier in Rede stehen. Die eine hast du erwähnt, die vom Juni. Das sind die EU-Innenminister, die sich nach langer Zeit erstmals auf eine Reform der Migrationsproblematik geeinigt haben. An dieser Reform wird gearbeitet und man hofft, dass bis zu den Europawahlen im nächsten Juni eine Einigung zustande kommt. Das ist EU-intern. Was auch in Rede steht, ist ein Migrationspakt mit Tunesien. Da fließt Geld gegen die Leistung der Tunesier, ein Grenzmanagement, wie es verharmlost heißt, durchzuführen. Das heißt, die Flüchtlinge im eigenen Land zu lassen. Da gibt es viel Kritik, weil man sagt, Tunesien ist menschenrechtlich ein problematischer Partner. Da ist noch lange nicht alles geregelt. Auch daran wird gearbeitet. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Vorhaben.
Jetzt haben wir auf der einen Seite eine EU, die Dinge regeln will, auf der anderen Seite ja zum Beispiel überforderte Kommunen bei uns in Deutschland, die katastrophale Lage auf Lampedusa. Was sagst du, gibt es im Moment in der EU irgendwelche zukunftsweisenden Ideen, um eben mit diesen hohen Migrationszahlen umzugehen oder bleibt die Lage ja so, wie sie jetzt ist?
Na, ich glaube, der Problemdruck ist erkannt. Er ist übrigens auf Lampedusa weitaus höher als im Rest von Italien. Das darf also nicht genommen werden als repräsentatives Beispiel für Italien. Italien liegt in Sachen Asylanträge oder Schutzgewährungen nicht an der Spitze in der EU. Da gibt es andere Länder. Und insofern, glaube ich, wird sich die Diskussion sehr durch innenpolitische Brillen abspielen. Das kennen wir aus Deutschland, wo Wahlen anstehen, wo selbst Altbundespräsident Gauck vor einem Rechtsruck warnt. Das ist in Italien der Fall, wo eine ultrarechte Regierungschefin ist, die migrationspolitisch anders unterwegs ist als etwa Ursula von der Leyen. Das wird weitergehen. Ich vermute, dass wir es eher mit einer Verschärfung der Bestimmungen für Flüchtlinge, die in die EU kommen wollen, zu tun haben werden in den nächsten Monaten.
Klaus Remmers, unser Korrespondent in Brüssel. Mit ihm habe ich gesprochen über die EU-Flüchtlingspolitik und über den 10-Punkte-Plan, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Lampedusa vorgestellt hat. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Eiscafé klebt ein Zettel, wo draufsteht, dass sie leider draußen an den Tischen die Gäste nicht mehr bedienen können. Wegen Personalmangel. Der Aufzug im Treppenhaus wird frühestens in 8 Wochen repariert. Vorher hat die passende Handwerksfirma leider keinen freien Termin. Man spürt ihn nach wie vor, den Fachkräftemangel in Deutschland. Und ja, da klingt es vielleicht ein bisschen absurd, in so einer Situation über eine 4-Tage-Woche nachzudenken. Aber eine 4-Tage-Woche könnte die Stellen, da wo Jobs fehlen, möglicherweise attraktiver machen und Versuche in anderen Ländern zeigen. Das kann auch durchaus funktionieren, ohne dass die Produktivität leidet. Wobei, ja, so eine Vier-Tage-Woche ist nicht gleich Vier-Tage-Woche, das werden wir gleich noch auseinandernehmen. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich nämlich ein Pilotprojekt angeschaut, mit dem hier bei uns in Deutschland das mit der Vier-Tage-Woche getestet werden soll. Verena, was ist denn das für ein Projekt?
Also dahinter steht die Unternehmensberatung Intrapreneur aus Berlin. Die will nach eigenen Angaben mindestens 50 Unternehmen mit ins Boot holen für das Projekt. Bis Ende November können sich interessierte Firmen melden. Ab Dezember geht es dann in so eine Planungsphase. Und die 6-monatige Testphase der 4-Tage-Woche bei gleichem Gehalt wie bei einer 5-Tage-Woche, so ist nämlich das Projekt angelegt, läuft dann nächstes Jahr von Februar bis August. Und während der ganzen Zeit sollen die Firmen, die teilnehmen, von Intrapreneur beraten und unterstützt werden. Und auch wissenschaftlich wird das Ganze begleitet von der Universität Münster, um diese Testphase für das jeweilige Unternehmen auszuwerten und zu analysieren, war es gut oder nicht.
Das heißt, an der Stelle halten wir nochmal fest, hier in diesem Fall 4-Tage-Woche bedeutet also, man kriegt das gleiche Geld, obwohl man weniger arbeitet.
Genau. Also die Idee dahinter ist, dass die ArbeitnehmerInnen durch den zusätzlichen freien Tag konzentrierter sind und die gleiche Arbeit in wirklich weniger Stunden, weniger Wochenstunden schaffen. Und es geht nicht darum, die volle Arbeitszeit jetzt in 4 Tage zu quetschen oder so. Und offenbar funktioniert das auch, denn es gibt viele Pilotprojekte und Untersuchungen, die zeigen aus anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien, dass beide Seiten wirklich was davon haben. Also sowohl Arbeitnehmerseite als auch Arbeitgeberseite. Es gibt weniger Krankmeldungen, die Menschen empfinden weniger Stress. Sie sind zufriedener und die Produktivität von Unternehmen, die steigt. Und vor allem finden Firmen wieder Leute, die für sie arbeiten wollen.
Auch nicht schlecht, ja.
Das hat mir auch Yvonne Lott vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bestätigt.
Ich kenne auch den Fall eines IT-Unternehmens in Österreich. Die haben keine BewerberInnen mehr wirklich bekommen und dann haben sie bei vollem Lohnausgleich die Arbeitszeit verkürzt und auf einmal haben ihnen die Leute die Bude eingerannt.
Yvonne Lott, die beschäftigt sich schon länger mit dem Thema und sagt, dass auch in Deutschland einige Firmen auf den 4-Tage-Wochenzug schon aufgesprungen sind. Zum Beispiel Friseurläden und Handwerksbetriebe, weil die sonst einfach keine Bewerber mehr kriegen.
Jetzt könnte man natürlich böse sagen, ne? Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, die sind einfach zu faul, oder?
Genau, böse könnte man das sagen. Es müsste aber vielleicht eher heißen, sie wollen sich eben nicht krank arbeiten, denn das ist ja auch eine Folge von zu viel Arbeit und Arbeitsverdichtung. Ja. Also sie achten auf ihre Gesundheit und haben natürlich durch den Fachkräftemangel inzwischen den Druck ein bisschen auf ihrer Seite, dass Unternehmen sich darauf vielleicht einlassen müssen. Und schließlich sagen in einer Studie, die Yvonne Lott gemacht hat, auch 80% der befragten erwerbstätigen Menschen, dass sie lieber eine 4-Tage-Woche hätten bei vollem Lohnausgleich als eine 5-Tage-Woche. Und vor allem interessant findet die Forscherin, dass fast alle der Befragten als Grund angegeben haben, dass sie mehr Zeit für sich haben wollen. Also noch mehr als Zeit für die Familie zum Beispiel.
Also doch alles individuelle Egoistinnen und Egoisten.
Also Yvonne Lott, die ordnet es ein bisschen anders ein. Sie sagt,
dass anscheinend die Beschäftigten in Deutschland irgendwie schon noch Beruf und familiäre Verpflichtungen oder irgendwie Hobbys oder so schon noch unter einen Hut kriegen, aber dass dieses Zeit für mich selber haben, also wirklich Zeit, ich nehme mal einen Kaffee und ich setze mich damit auf die Couch und starr Löcher in die Luft oder ich habe einfach ein bisschen zeitliche Freiräume, wo ich einfach mal gucken kann, worauf habe ich denn jetzt eigentlich so Lust, dass das fehlt und dass das wirklich dann die Hauptmotivation dafür ist, dass Menschen eine kürzere Arbeitswoche wollen.
Obwohl, wie gesagt, also die Antworten mehr Zeit für die Familie haben wollen und auch mehr Zeit für Hobbys und Ehrenamt, die wurden durchaus in der Studie auch sehr oft genannt als Grund.
Jetzt hast du gerade gesagt, 80% wollen einen Tag weniger pro Woche arbeiten. Was ist denn mit denen, die das nicht wollen?
Das ist auch interessant. Die sagen zum einen, dass sie wirklich Spaß an der Arbeit haben und einfach gerne 5 Tage lang die Woche arbeiten.
Okay, fair
aber
enough.
Auch,
ja.
Dass sie fürchten, dass sich nichts an den Arbeitsstrukturen verändern würde mit einer 4-Tage-Woche und sie dann einfach viel mehr Stress hätten. Und das betont auch Yvonne Lott von der Hans-Böckler-Stiftung, dass die 4-Tage-Woche nur funktioniert, wenn Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisationen umgestellt werden in einer Firma und vor allem, indem Zeitfresser zum Beispiel identifiziert werden.
Also wo habe ich in Arbeitsabläufen Zeitfresser, Meetings, die vielleicht kürzer sein können, Meetings, die vielleicht gar nicht sein müssen oder wo kann ich Arbeitsabläufe auch digitalisieren durch den Einsatz von Algorithmen, um da dann letztlich auch Arbeitsprozesse zu verschlanken und dann eben auch mehr zeitliche Ressourcen dann zu gewinnen.
Und das erklärt vermutlich auch, warum so eine Umstellung wirklich die Produktivität von Unternehmen erhöht, neben all den anderen positiven Eigenschaften, also was Wohlbefinden der ArbeitnehmerInnen angeht und auch ihre Bereitschaft, bei einem Unternehmen zu bleiben.
Also 4-Tage-Woche jetzt oder demnächst dann eben auch in Deutschland zumindest startet das passende Projekt jetzt, wo Unternehmen, die es ausprobieren wollen, sich bewerben können. Und erzählt davon hat uns Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, was machst du nach der Schule? Die meisten Leute fangen dann eine Ausbildung an oder studieren irgendwas, aber es gibt ein paar, die schieben da noch was zwischen. Ein FSJ zum Beispiel, also ein freiwilliges soziales Jahr, oder die gehen mit Weltwärts ins Ausland. Das alles fällt unter Bundesfreiwilligendienst und solche Dienste, die werden vom Bund gefördert. Im nächsten Haushalt soll das Geld, was dafür zur Verfügung steht, aber dramatisch zusammengestrichen werden. Dagegen haben jetzt einige Leute, die gerade im Moment so einen Freiwilligendienst leisten oder das bis vor kurzem gemacht haben, eine Petition gestartet, die immerhin so erfolgreich gewesen ist, dass sie heute Mittag im Bundestagsausschuss vorgetragen wurde. Martin Krinner aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich die Freiwilligendienste nochmal genauer angeschaut und zusammengetragen, was diese Petition genau fordert.
Dieses vor der Klasse stehen und erstmal zu überlegen, okay, was machst du jetzt? Wie machst du das, dass dich die Kinder mögen, dass du Ansprechpartner für die Kinder bist und du auf jeden Fall sympathisch rüberkommst einfach. Das war, glaube ich, so das Erste, was mir auch beim ersten Tag so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat.
Am zweiten Tag lief es dann allerdings schon deutlich besser. Nick hat nach seinem Abi ein FSJ an einer Grundschule absolviert. Das heißt natürlich nicht, dass er dort den Unterricht geschmissen hat, aber Hausaufgabenbetreuung, mit den Kindern Sport machen oder im Unterricht bei Einzelarbeiten helfen, das sind ganz klassische FSJ-Aufgaben. Und Nick, kleiner Spoiler schon mal am Anfang, der würde es jederzeit wieder tun.
Auf jeden Fall. Es war so eine schöne Erfahrung einfach.
Nick ist einer von etwa 100.000 Leuten, die jedes Jahr ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Für ein ganzes Jahr. Sie machen FSJ, also freiwilliges soziales Jahr, in einer Schule oder im Kindergarten. Sie gehen ins Krankenhaus, zu Umweltschutzprojekten oder ins Theater. Und freiwillig, das heißt natürlich auch, dass sie dafür kein Gehalt bekommen. Einige Dienstträger zahlen aber zumindest ein Taschengeld. Das sind maximal 438 Euro pro Monat. Manche müssen allerdings auch mit deutlich weniger auskommen. Und dass das zum Leben nicht reicht, das ist schon mal klar.
Mit 300 Euro Taschengeld könnte ich mir jetzt auch nicht leisten, eine eigene Wohnung irgendwo zu finanzieren.
Deswegen brauchen alle Leute, die einen Freiwilligendienst machen wollen, noch Unterstützung. In der Regel von der Familie. Wenn die sich das aber nicht leisten kann, dann fällt der Dienst eben aus. Und das ist ein Verlust. Zum einen für die Dienstwilligen selbst. Für Nick war der Dienst nämlich so eine Art Langzeitpraktikum und er hat sich danach entschieden, selbst Lehramt zu studieren. Ein Verlust ist es aber auch für die Gesellschaft als Ganzes, meint der Arbeits- und Organisationspsychologe Theo Wehner.
Ja, ich glaube, der Gesellschaft ist zu wenig klar, dass wir über die Zivilgesellschaft sehr viel leisten, für uns alle und nicht nur für ein Unternehmen.
Viele Einrichtungen, so meint er, sind nämlich auf die Mithilfe der Freiwilligen angewiesen. Sie füllen zum Beispiel die Lücken, die in der Pflege oder im Bildungssystem auftauchen. Stichwort Fachkräftemangel. Die Freiwilligen haben mehr Zeit als die angestellten Pfleger oder Lehrerinnen und können sich mit den Kindern oder den Patienten hinsetzen und reden. Damit spielen sie eine wichtige Rolle. So wichtig, dass sie eigentlich mehr Anerkennung verdient hätten, meint auch die FSJlerin Marie Beimen.
Aktuell müssen wir uns aber aufgrund der geplanten Haushaltskürzungen erstmal dafür einsetzen, dass sich die aktuelle Situation nicht noch weiter verschlechtert.
Denn die sieht gerade nicht gut aus. Zusammen mit anderen Freiwilligen hat Marie Beimen die Kampagne Freiwilligendienst stärken gestartet. Und gemeinsam stellen sie sich gegen den Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Der will die Ausgaben für den Freiwilligendienst im kommenden Jahr um 78 Millionen Euro kürzen und in zwei Jahren um weitere 35 Millionen Euro. Und deswegen besteht die Gefahr, dass ein Drittel aller Freiwilligendienststellen gestrichen wird, weil einfach kein Geld mehr da ist.
Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag eigentlich eine Stärkung der Freiwilligendienste versprochen. Und dieses Versprechen werden wir nun einfordern.
Marie Beimen hat deswegen in ihrer Petition eine ganze Reihe von Forderungen gestellt. Das Taschengeld soll sich am BAföG-Höchstsatz orientieren, damit sich alle Leute den Freiwilligendienst leisten können, auch dann, wenn sie keinen Sponsor haben. Die Freiwilligen sollten kostenlos Züge und öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen. Sie sollen leichter Wohngeld bekommen und die Dienstzeit soll auf die Ausbildung oder auf das Studium angerechnet werden können. Diese Forderungen konnte sie heute im Petitionsausschuss des Bundestages vortragen und den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Entschieden wurde dazu heute noch nichts. Aber wenn Ihre Petition erfolgreich sein wird, dann besteht Hoffnung, dass in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Leute zum Dienst antreten können und dabei so gute Erfahrungen machen wie Nick in der Grundschule.
Ich hätte tatsächlich nicht gewusst, wie ich jetzt so in eine Klasse reinkomme und mich vorstelle und vor allem dann auch so rüberkomme, dass ich quasi eine aufrechte Haltung habe, dass ich weiß, was ich sage und dass ich dann halt einfach reden kann.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.